Wie ist Gott? Stellt man diese Frage der Bibel und schaut da mal rein. Dann gibt es dort einige Punkte, was die Bibel dazu sagt, wie Gott denn ist. Es sind nur ein paar. Zum Beispiel, Gott ist Liebe. Vielleicht ist uns das auch zuerst gekommen. Ja, der liebe Gott, sagt man ja auch. Gott ist ewig. Auch das sagt die Bibel. Er ist allwissend und allgegenwärtig. Das ist schon sehr schwer vorstellbar, gerade dieses allgegenwärtig. Ja, dass Gott tatsächlich überall ist und überall sein kann. Gott ist auch nicht abhängig von Zeit. Auch das ist sehr schwer nachvollziehbar für unseren Verstand. Gott ist heilig und gerecht. Und Gott ist Geist. Ja, und wenn Gott Geist ist, kann man Gott nicht sehen. Er ist unsichtbar. Das heißt sogar im Alten Testament, wenn man Gott sieht, muss man sterben. Ja, weil er so eine Erscheinung hat, so eine Helligkeit. Also von daher hat er sich, wo er Mose begegnet ist, verhüllt. Ja, dass Mose ihn nicht so sieht, wie er ist. Wie ist Gott? Und interessant ist, dieser unsichtbare Gott, der wurde Mensch. Auch das sagt uns die Bibel. Er wurde sichtbar in Jesus Christus. Also wenn man wissen möchte, wie Gott aussieht, wie, ja, jetzt nicht in Menschengestalt, sondern wie er ist, wie sein Wesen ist, sein Charakter, dann darf man sich Jesus Christus angucken. Gott wurde Mensch. Und im Johannesevangelium, da steht was ganz Interessantes. Da heißt es in Kapitel 1, im Anfang war das Wort. Das ist interessant, in den Wissenschaften heißt es denn teilweise, im Anfang war die Information. Ja, was war eigentlich im Anfang? Die Bibel nennt das, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch, das bedeutet, das Wort wurde Mensch. Und wohnte unter uns. Und damit ist Jesus Christus gemeint. Hier wird von Jesus gesprochen, der Sohn Gottes. Weiter heißt es, er war in der Welt. Und die Welt wurde durch ihn, also durch ihn wurde alles erschaffen. Und die Welt kannte ihn nicht, wie denn auch Geist, Gott ist Geist. Er kam in das Seine, also in seine Schöpfung, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das ist schon mal sehr ernüchternd. Ja? Wenn man was geschaffen hat, sein eigenes Unternehmen, wenn einer von euch Unternehmer ist, und dann merkt man irgendwann, ja, die Mitarbeiter möchten einen weghaben, obwohl man sein ganzes Leben da reingesetzt hat, dieses Unternehmen aufzubauen. Jetzt hat das natürlich noch eine andere Größe, die Seinen nahmen ihn nicht an. Also Gott kam in der Person Jesu in diese Welt. Auch das ist sehr schwer vom Verstand her zu verstehen. Also wer wissen will, wie Gott ist, kommt an Jesus Christus nicht vorbei. Heute ist Palmsonntag und das Interessante ist bei dieser Geschichte, die wir gerade auch im Videospot gesehen haben, Jesus reitet auf einem Esel. In einem Evangelium heißt es auf einem Fohlen, also auf einem jungen Esel nach Jerusalem. Und da muss man mal innehalten. Gott reitet auf einem Esel. Wir haben ja gerade gesagt, Jesus Christus ist ganz Gott und ganz Mensch. Also gehe ich mal so weit und sage, Gott reitet auf einem Esel. Sollte Gott nicht, wenn er schon reitet, ja, vielleicht vom Himmel kommen, auf einem ganz tollen Pferd, geschmückt mit viel Licht oder sowas, aber doch mit Sicherheit nicht auf der Straße und dann noch auf einem jungen Esel. Also hier passt irgendwas gar nicht. Und manche Religionen haben damit auch ein Riesenproblem. Nicht nur, dass Gott auf einem Esel reitet, sondern dass er sich danach auch noch am Kreuz, an dieses Kreuz begibt. Ja, dass Gott ans Kreuz geht, das ist zum Beispiel für den Islam undenkbar. Ja, das ist sogar blasphemisch, so über Gott zu reden. Denn Gott ist groß und mit Sicherheit nicht so, wie du das gerade hier erzählst, Frank. Hier passt was nicht. Und ich kann das gut nachvollziehen, auch uns macht das Mühe. Mir macht das Mühe, dass Gott ja sowas tatsächlich gemacht haben soll. Er reitet auf einem Esel. Und manche fragen sich dann, kann diese Geschichte überhaupt wahr sein? Ist das nicht gefälscht? Hat man da nicht irgendwas verwechselt? Würde der erhabene, allmächtige Gott sowas tun? Würde Gott sich derartig erniedrigen, der Schöpfer von allem, vom Weltall und auch von den kleinsten Mikroorganismen, würde er so etwas tun? Das ist undenkbar, sagen einige. Wie ist Gott? Das war unsere anfängliche Frage. Und heute wollen wir uns eine Eigenschaft Gottes anschauen, die besonders durch Jesus Christus offenbar wurde. Offenbart im Neuen Testament. Ja, im Alten Testament zeigt Gott oft, dass er gerecht ist, dass er ein heiliger Gott ist. Und im Neuen Testament sehen wir eine ganz andere Sache von ihm. Das poppt auch im Alten schon ab und zu auf, nämlich diese unendliche Barmherzigkeit, Gnade und Güte. Wo man sich manchmal fragen soll, wie lange machst du das eigentlich noch mit Gott, mit diesem Volk Israel? Diese Eigenschaft wird uns an Palmsonntag, wie Gott ist, auch ist, besonders vor Augen geführt. Und sie ist das totale Gegenteil von aller Wichtigtuerei, von aller Überheblichkeit, von Stolz, Eitelkeit und der Suche nach Applaus. Diese Eigenschaft ist so anders, als wir oft sind. Uns Menschen ist diese Eigenschaft eher fremd, manchen total fremd. Wir kommen zur nächsten Folie. Über Jesus Christus steht im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 6 bis 8 folgendes. Obwohl er, nämlich Jesus, in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Für die Juden ist das eine Torheit, eine Dummheit, sowas zu glauben, ist es eine Schande, sowas zu sagen, Blasphemie. Jesus verließ seine göttliche Position für dich und für mich. Das sagt die Schrift. Er kam, um zu dienen und nicht um bedient zu werden. Er nahm Knechtsgestalt an, heißt es in der Elberfelder Übersetzung. Er wurde Knecht, wurde ein Sklave. Er erniedrigte sich selbst, um Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Da muss ich an eine persönliche Geschichte denken, ja, in einer Diskothek in Münster, wo ich mal war. Da haben wir vorher Haschisch geraucht, dieses Zeug war gestreckt. Gestreckt heißt, was weiß ich, was da drin war. Dann ging es mir so schlecht, dann musste ich auf die Toilette. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht an Gott geglaubt, musste mich übergeben und habe mich etwas später von oben gesehen. Heute würde ich sagen, ich bin schon aus dem Körper raus, ja, und habe mich gesehen, wie ich da über der Toilette liege. Ich habe von Gott nichts gewusst und habe gebetet. Interessante Frage, wieso betet einer, der nichts von Gott weiß? Und habe gebetet, Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir. Und ich musste an diese Geschichte nochmal zurückdenken, deshalb, weil ich glaube, dass Gott sich so gedemütigt hat, dass er sogar auf dieser Toilette war und mein Gebet gehört hat. Gott selbst, nicht nur auf einem Esel, sondern an der Disco, hat sich erniedrigt und hat sich zu mir gestellt. So durfte ich also zurück in meinen Körper und lebe noch. Er verzichtete darauf, wie Gott zu sein, obwohl er Gott war. Wenn wir die Frage stellen, wie ist Gott, dann müssen wir, da muss ich erstaunt feststellen, Gott ist demütig. Unglaublich. Demut wurde sichtbar, als Jesus auf einem Esel nach Jerusalem ritt, auf einem jungen Esel. Kommt so ein König auf einem Esel? Sollte er nicht in einem Ferrari kommen? Demut wurde sichtbar, als Jesus seinen Jüngern die Füße wusch. Undenkbar. Auch hier, sowas habe ich mal erlebt beim OJC, da war eine Männerfreizeit. Und dann haben die eine Fußwaschung angeboten. Und ich habe für mich gesagt, also mit Sicherheit gehe ich da nicht hin. Das ist mir unangenehm, ja, Schuhe ausziehen, Socken ausziehen und dann ist ein anderer Mann, der wäscht mir meine Füße. Also beim besten Willen nicht. Das ist ekelig, das mache ich nicht. Und dann war es aber so, dass Gott zu mir sagte, also in meinem Herzen, Frank, weißt was? Ich wasche dir die Füße. So, aber wie gesagt, das sind alles so Geschichten von mir. Wenn man das mal so erleben darf, dass Gottes Geist, ja auch durch diesen Menschen, durch diesen Mann dann, in dieser Demut, wie er das denn getan hat, das war schon sehr berührend. Da gab es noch eine andere Geschichte auf dieser Männerfreizeit, ja, wo dann die Männer gesagt haben, Frank, weißt was, du bist jetzt dran, wir nehmen dich jetzt und heben dich empor zu Gott, ja, wie so ein Opfer. War mir auch unangenehm. Die haben es trotzdem gemacht. Ne? Was alles da so beim OJC, ne, so läuft, ist interessant. Ne? Ja, ist schon ein bisschen länger her. Demut. Das war eine Woche der Demut für mich. Und meines Erachtens wurde Demut besonders sichtbar, als Jesus Judas seinem Verräter die Füße wusch. Das ist eine harte Nummer. Ja, jetzt bin ich wieder, wenn du jetzt Führungskraft bist, bist mit ein paar Leuten zusammen und weißt genau, da ist eine Bazille dabei. Das hat's, kriegst du mit. Ja? Der sagt dir das nicht direkt, der lächelt dich an, aber du weißt ganz genau, ja, durch andere Stimmen, der sägt an deinem Stuhl. Und der guckt eigentlich nur, dass er dir das Messer, den Dolch reinrammen kann, nicht von vorne, das wäre irgendwie schöner, ja, sondern von hinten versucht er das. Und dann gibt es Jesus, der auch diesem Menschen sich erniedrigt und diesem Menschen die Füße wäscht. Und das soll Gott sein? Also ich kann auch Muslime verstehen, die sagen, hier passt was nicht. Rein menschlich kann ich das echt verstehen. Demut heißt, Jesus verzichtete darauf, als der verehrt zu werden, der er war. Er verzichtete darauf, dass man ihm die Füße wusch, das wäre eigentlich richtig gewesen. Stattdessen tat er den Sklavendienst. Er verzichtete auf sein Recht. Was ist das? Und am Kreuz verzichtete er auf Rache. Geht gar nicht. Wie geht das? Vielleicht hast du das selber schon mal so gefühlt in deinem Herzen, ja, dass jetzt eigentlich Rache dran wäre. Und hast es nicht gemacht. Das ist ein ganz schöner Kampf. Ne? Also Demut funktioniert nicht immer so ganz nebenher. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium 11, Vers 29, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das sagt Gott von sich selbst. Und wer von uns würde zuerst an Demut denken, vielleicht ist es ja gerade gekommen im Gespräch, wenn man an Gott denkt. Gott begegnet dir und mir in einer demütigen, sanftmütigen Herzenshaltung. Das sieht man sehr oft im Neuen Testament. Schön ist auch, wenn man das erlebt. Vielleicht kann man auch mal für beten, Herr, ich weiß das noch gar nicht. Das sind jetzt für mich alles Geschichten, ich habe das gar nicht erlebt. Begegne mir doch mal so. Also ein ernstes Gebet nimmt Gott tatsächlich ernst. Und weil Jesus Christus so sanftmütig ist und demütig ist und sich erniedrigt und auch heute noch alle möglichen Menschen ansprechen möchte, und das geht teilweise nur, wenn er an diese Orte geht, zum Beispiel in eine Disco geht, auf eine Toilette. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, wie diese Toilette aussah in einer Disco, wo ich da drüber lag. Auch da kommt er hin. Und meines Erachtens ist das auch der Hauptgrund, warum sich Menschen überhaupt zu Jesus Christus bekehren. Es ist meistens nicht das Intellektuelle, meistens nicht das Theologiestudium und die Erkenntnis, die man so hat und dann irgendwann nach vieler Forscherei sagt, doch, da muss was Wahres dran sein. Meistens ist es genau das, die Liebe und Demut, die man mitkriegt, wenn man mit Gott in Verbindung kommt. Und das ist auch zutiefst anziehend, auch heute noch. Die Liebe und die Demut Jesu, das ist zutiefst anziehend. Und diese Anziehungskraft, die darf auch von Christen ausgehen, weil wir haben ja diesen Namen. Wir sagen ja, wir sind Christen. Also haben wir auch irgendwas mit Christus zu tun und auch mit dieser Eigenschaft. Sanftmütig sein, liebevoll sein, demütig sein. Da heißt es in Philipper 2, Vers 5, habt diese Gesinnung, also diese demütige Haltung in euch, die auch in Christus Jesus war. Diese Haltung. Oh Mann. Dies heißt konkret, wir sehen den anderen nicht von oben herab an. Das ist aber schwer, wenn du gerade Chefe bist. Und du weißt es auch noch besser. Und du weißt es tatsächlich besser. Wie soll das jetzt gehen? Ich gehe noch weiter. Wir begegnen unserem anderen, dem Nächsten, eigentlich auch nicht auf Augenhöhe. Das heißt es ja immer wieder, ne? Und dass wir auf Augenhöhe miteinander umgehen, das hat Jesus mit mir auf dieser Toilette nicht gemacht. Das war nicht Augenhöhe, das war noch unter der Augenhöhe. Demut bedeutet, wir schauen zu unserem Nächsten auf und sehen in ihm einen Menschen mit göttlichem Wert. Spürt man da so ein bisschen die Demut Jesu durch, wie Gott so ist? Es geht sogar noch weiter. Ja, wir empfinden vielleicht jetzt sogar Liebe für den anderen. Mir ist es oft nicht gelungen. Gerade dann, wenn Menschen sich festgebissen haben an meiner Wade, sag ich mal so. Bildlich gesprochen. Das ist menschlich unmöglich, was hier steht. Ja. Liebe für den anderen zu empfinden. Vielleicht auch zu schweigen mal, nicht zu sagen. Menschlich gesehen können wir den anderen nicht höher achten an uns selbst, davon bin ich zutiefst überzeugt. Also mir gelingt es nicht. Aber mit Gottes Hilfe schon, sagt die Bibel. So ist das jetzt ein Märchenbuch, mit Gottes Hilfe schon. Oder können wir das tatsächlich auch erleben? Ich weiß nicht, wo du gerade in dieser Thematik stehst, ja, mit dem Thema Demut. Aber ich möchte uns heute Morgen eine gemeinsame Frage stellen. Wollen wir gemeinsam Jesus ähnlicher werden? Muss keiner. Und auch das ist Demut Gottes. Es geht nur so weit, wie ich will. Ja, wie will man so ein Unternehmen führen? Wenn da Mitarbeiter sind und die sagen, bis hierhin und nicht weiter. Da gibt es Unternehmenswerte und dann kommt da einer und sagt, du weißt, was den ersten Wert hier mit Geld verdient, Karriere mache ich noch. Ja. Aber die Compliance-Regelung zum Beispiel, nicht mehr als 50 Euro, nee, da machen wir nicht. Ich bin im Vertrieb, da müssen wir schon mal ein bisschen mehr gucken, dass wir hier die Aufträge ranziehen. Und Gott lässt sich darauf ein mit seinen Christen. Es geht so weit, wie du willst. Also für mich ist das auch so ein Ding, wo ich mir denke, eigentlich geht das gar nicht. Wie kann man so Kirche bauen? Das ist schon merkwürdig. Wollen wir gemeinsam Jesus ähnlicher werden? Wollen wir in der Demut wachsen? Demut heißt für mich persönlich, ich verzichte auf Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich verzichte auf meinen Status. Auch im geistlichen Dienst ist es manchmal total merkwürdig. Ja, dann kriege ich mit irgendwelchen Pfarrern oder Pastoren, kriege ich dann Mails und dann steht da unten drunter wie so eine Visitenkarte, Herr Professor, Doktor und was er noch alles gemacht hat. Das ist okay, das ist in der menschlichen Zeit okay. Kann man auch schreiben, aber ich finde es immer interessant, wenn man mit diesen Menschen zusammenkommt. Und dann wollen sie auch so angesprochen werden. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da ging es meiner Frau sehr schlecht. Und dann habe ich nachts den Notdienst angerufen. Und das war der Herr Dr. Schmidt. Und ich habe tatsächlich es gewagt, ihn nicht mit Doktor anzusprechen. Ich habe es vergessen. Und er war kurz davor aufzulegen. Ich sage ja nur mal. Also ich möchte jetzt hier keine Akademiker beleidigen oder Doktoren, bitte. Aber Demut heißt, ich verzichte auf meinen Status. Gott hat auf seinen Status verzichtet, aber komplett. Ich verzichte auf mein Recht, heißt für mich auch Demut. Auch wenn man Recht hat. Kennst du das Gefühl, du hast Recht, hast dich mit dieser Thematik auseinandergesetzt, und du weißt es wirklich. Und der andere sieht es aber nicht so wie du. Und jetzt kann es in ein Streitgespräch führen, es kann komplett ausarten. Oder du sagst zu dir selbst, nein, das mache ich jetzt nicht. Obwohl ich recht habe. Das ist auch irgendwie göttlich, ne? Oder ich verzichte auf Rache, das heißt ja nichts weiter. Ich verzichte auf Gerechtigkeit. Es gibt Sachen, zum Beispiel Verleumdungen, Sachen, die Menschen sagen, übrigens auch über mich, über jeden von euch, die man nicht wieder in Ordnung bringen kann. Das ist ungerecht. Und jetzt verzichte ich auf Rache. Das soll Gott sein. Muss man da nicht mal Tacheles reden? Muss man da nicht mal reinhauen? Ich verzichte darauf, meinen Willen durchzusetzen. Heißt auch Demut. Aber ich mache es doch schon seit 10 Jahren. Ich habe zum Beispiel lange im Trainingsgeschäft gearbeitet, habe da viele Seminare mitgemacht. Und jetzt kommt ein neuer. Man kann ihn auch einfach mal machen lassen. Ich muss ihn nicht sofort auseinandernehmen, was ich da alles sehe. Und beim Feedback, ja, das ist mir mal so gegangen, bei einer Trainerausbildung, da saß dann mein Chef noch mit drin, das fand ich gar nicht toll. Und der war die ganze Zeit am Schreiben, wo ich da so einen Vortrag gehalten habe. Ne? Das hat mich sowas von verunsichert. Ihr verunsichert mich manchmal auch. Ja, da guckt ihr mich an, da weiß ich nicht, ob ihr so richtig, ja, wie ihr das seht. Ich verzichte darauf, meinen Willen durchzusetzen. Demut heißt für mich, ich verzichte auch darauf, empört zu sein. Deshalb, weil ich höre nur die eine Seite. Ja, die andere Seite habe ich ja noch gar nicht gehört. Und ich finde das mittlerweile sehr schwer, so im pastoralen Dienst, man hört die Seite, dann hört man die Seite, man kann das alles nachvollziehen. Und trotzdem, ja, was machen wir jetzt? Und ich verzichte auf meine Vorlieben zum Wohl des anderen. Ich habe mal eine Freundin gehabt, habe ich Monika noch gar nicht erzählt. Fällt mir gerade ein. Ja. Aber ich erzähle es einfach mal, weil es gerade spontan kommt. Ne? Die hat morgens, von der Freundin weiß ich schon, aber die hat zum Beispiel morgens immer Ei mit Mayonnaise gegessen. Und ich esse morgens was Süßes, das ging gar nicht. Ne? Also das fand ich richtig ekelig. Ich konnte mit der gar nicht zusammen frühstücken. Ich verzichte auf meine Vorlieben zum Wohl des anderen. Geht das auch? In der Ehe? Mit den Kindern, die so anders sind? Vielleicht auch in der Gemeinde mit den Frömmigkeitsstilen? Wo möchtest du heute Morgen sagen, ich verzichte auf? Das ist die Frage. Für welche Themen möchtest du heute Morgen Jesus Christus um Hilfe bitten? Oder merkst, das kann ich gar nicht. Kriege ich gar nicht hin. Wir wollen jetzt eine kurze Zeit haben, der Stille, wo wir da mal drüber nachdenken, über das Gehörte. Und ich schließe die Zeit dann mit einem Gebet ab. Also gibt es einen Punkt, wo du sagst, ich verzichte auf. Und dann vielleicht sogar noch her, hilf mir, dass ich das schaffe. Wir haben eine kurze Zeit der Stille. Lieber Herr, ich danke dir, dass du sanftmütig und von Herzen demütig bist. Danke, dass du ein weiches Herz hast. Danke, dass du dich so weit runterbegibst, nicht nur Mensch wirst, sondern auch noch Menschen ansprichst, die so anders sind. Dass du dich so weit runterbegibst, um Menschen zu retten. Herzlichen Dank, dass du dich erniedrigt hast, um mich zu erreichen. Danke, dass du in mir lebst und bitte hilf mir, dass deine Demut in mir sichtbar wird. Amen.